Ja, dann fangen wir mal an. Was soll ich tun? Dazu gibt es einen ganz berühmten Satz von Immanuel Kant. Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Gesetz werden sollte. Also besser gesagt, handle einfach so, dass deine Handlungen zum allgemeinen Gesetz erhoben werden sollen. Oh, das ist der kategorische Imperativ. Das ist eine ziemlich harte Geschichte. Da kann man sich nicht immer dran halten, weil man auch nicht immer weiß, welche Konsequenzen die Handlungen haben, die man so vollzieht. Ich will das mal an einem wunderschönen Beispiel erläutern. Nehmen wir mal an, Sie seien ein Bankräuber. Ja, das ist jetzt nochmal für Spaß. Also Sie seien ein Bankräuber und würden eine Bank überfallen. Und jetzt haben Sie den kategorischen Imperativ von Kant im Ohr nach dem Motto, handle so, dass deine Handlungen zum allgemeinen Gesetz erhoben werden können. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind der Bankräuber, Sie klauen also aus der Bank Geld und jetzt wollen Sie dieses Geld aber anlegen bei einer Bank. Ja, wenn allen erlaubt ist, Banken zu überfallen, dann sind Sie ja als Bankräuber mit Ihrem geraubten Geld völlig unsicher. Ja, ja. Also schon der Bankräuber würde, wenn er Kant kennt, sagen, nee, hat überhaupt keinen Wert mit dem Bankraub. Wenn ich das zum allgemeinen Gesetz mache, dann geht das nicht. Oh, das ist interessant. Kant hat hier also bei der Frage, was soll ich tun, einen Grundsatz formuliert, der ist idealistisch, sage ich gleich. Das ist ein bisschen sowas wie die Lichtgeschwindigkeit für Teilchen mit einer endlichen Ruhemasse. Die können die Lichtgeschwindigkeit auch nie erreichen und den kategorischen Imperativ, den kann man auch nicht erreichen. Aber man kann versuchen, ihm gemäß zu leben. Das gelingt nicht immer, aber vielleicht, um es mit einer Werbung zu sagen, immer öfter. Wenn man sich immer wieder dran erinnert. Und wenn man zum Beispiel im Autoverkehr das eine oder andere gerne machen möchte, dann sollte man sich vielleicht ganz besonders an Kant erinnern, wenn alle so fahren, in Anführungsstrichen, wie eine gesenkte Sau, dann ist das natürlich eine Katastrophe für alle anderen und für einen selber dann auch. Also man merkt schon, das ist ein Prinzip, das auf die Handlungen, die man vollzieht, zurückwirkt. Sich vorzustellen, alle würden jetzt genau das Gleiche tun wie ich, weil es zum allgemeinen Gesetz erhoben worden wäre und damit erlaubt wäre. Man stelle sich das mal vor, zum Beispiel die Industriestaaten auf unserem Planeten würden sich an Kant erinnern. Würden also der gesamten Welt erlauben, also allen anderen Ländern, nicht nur den europäischen, Nordamerika, den Schwellenländern, Japan, Australien und so weiter, diesen Planeten auszubeuten bis auf die letzten Rohstoffe, sondern alle Länder würden das tun, alle. Und das wäre das allgemeine Gesetz auf der Welt. Ja, dann wäre relativ schnell Schluss. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, die anderen haben noch nicht die Möglichkeiten dazu, aber wenn sie die Möglichkeiten hätten, dann werden sie sich genauso verhalten, wie wir es bis jetzt getan haben. Aber gerade wir, die es getan haben, sollten sich vielleicht daran erinnern, was sie in den letzten 100 Jahren so veranstaltet haben mit diesem Planeten und deswegen vielleicht neue Formen des Zusammenlebens, aber auch neue Formen der Industrialisierung und der technischen Herausforderungen zu bedenken, die uns vielleicht in ganz andere Richtungen führen können. So könnte man zum Beispiel sagen, die Einführung von erneuerbaren Energien entspricht viel mehr dem kategorischen Imperativ als das Ausbeuten unseres Planeten bezüglich fossiler Brennstoffe. Denn das, was weg ist, das ist auf jeden Fall weg. Aber die erneuerbaren Energien zum allgemeinen Gesetz zu erheben oder die Benutzung erneuerbaren Energien zum allgemeinen Gesetz zu erheben, das könnte der richtige Weg in die Zukunft sein. Interessant, ne? Da hat doch dieser Kant mit seinem kategorischen Imperativ uns ein ganz dickes Ei gelegt. Nur ich kann Ihnen versichern, es interessiert eigentlich kaum noch jemanden. Unter anderem auch deswegen nicht, weil unsere Möglichkeiten heutzutage sind so groß geworden und aber auch so komplex und kompliziert, dass wir häufig die Konsequenzen unseres Handelns gar nicht mehr abschätzen können und deswegen auch nicht ohne weiteres sagen können, sollte man das, was ich da gerade tue, zum allgemeinen Gesetz erheben? Es gibt immer wieder Informationen über gewisse Konsequenzen unserer Handlungen, gerade wenn es um das globale Konsumverhalten geht. Aber so richtig genau weiß man es eben doch nicht. Der kategorische Imperativ stammt aus einer Zeit, wo die Handlungsoptionen immer sehr lokal waren, also eben in der unmittelbaren Umgebung direkt abzulesen waren. Wir heute als globalisierte, kosmopolitische Lebewesen, wir können häufig gar nicht mehr wissen, was wir anrichten, wenn wir etwas tun. Obwohl die Erscheinungen bzw. die Informationen darüber, was wir alles anrichten, sich immer mehr und mehr dahin verdichten, dass wir vielleicht so nicht mehr weitermachen können. Nur, es will keiner wissen. Und überhaupt, die Entwicklung der Wissenschaften, namentlich der Wissenschaften, die uns mit technologischen Möglichkeiten ausgerüstet haben. Diese Wissenschaften geben uns nicht zugleich das ethische Korsett, wenn es um die Frage geht, was soll ich tun? Was soll ich denn tun? Wenn es nur um mich ginge, dann wäre es ja einfach. Aber wie Kant so schön formuliert hat, der Mensch ist aus einem krummen Holz geschnitzt. Also er ist ein Schlitzohr, könnte man fast sagen. Schlitzohr ist aber schon fast zu wenig gesagt. Menschen versuchen, ihrem Vorteil gemäß zu leben. Das ist allerdings eine Eigenschaft, für die sie vielleicht gar nichts können, denn die Menschen sind ein Teil der Natur, ein Teil der Evolution. Lässt sich vielleicht aus der Natur ableiten, was man tun soll. Die Natur weiß ja offenbar sehr genau, was sie tun soll. Sie tut es nämlich einfach, möglicherweise ohne sich zu fragen. Sie versucht nämlich, eine Population oder Populationen möglichst groß zu machen. Jede Art auf diesem Planeten, jede Art versucht, möglichst viele Nachkommen zu erzeugen. Da scheint es ganz normal zu sein, dass eben der Kampf um die Ressourcen der Fall sind, wie es so schön heißt. Das heißt, die Natur nutzt ihre eigenen Ressourcen, um möglichst viele Lebewesen von bestimmten Arten zu erzeugen. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite, die in der Natur ebenfalls sehr, sehr häufig anzutreffen ist, sind Kooperationen. Das heißt, es geht gar nicht um den Survival of the Fittest, also das Überleben des Allerbesten oder des Allerfittesten, sondern da hat man sich arrangiert, also friedliche Koexistenz. Das ist ebenfalls ein Prinzip, was in der Natur sogar sehr, sehr erfolgreich ist, in Symbiose zu leben, also in großen Kooperationen miteinander zu leben und jeder hat so seine Nische. Es gibt immer wieder ein bisschen Umverteilung, sodass keiner zu stark wird. Und auf diese Art und Weise stabilisieren sich natürliche Systeme auch sehr. Also man könnte tatsächlich von der Natur das ein oder andere darüber lernen, wie das große Spiel des Lebens immer weiter und weiter geht. Jetzt mal unabhängig von irgendwelchen äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel Meteoriteneinschlägen oder Vergletscherungen und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass für uns Menschen die Natur nicht wirklich ein großes Vorbild sein kann, wie wir uns zu verhalten haben, denn wir sind als Lebewesen mit Eigenschaften ausgerüstet, die uns teilweise eben nicht sehr moralisch handeln lassen, weil wir in der Tat auf unseren eigenen Vorteil ja immer wieder bedacht sind. Und so hat Kant mit seiner Frage, was soll ich tun, eine ganz neue Dimension vom Menschen aufgemacht. Der Mensch ist nämlich ein Lebewesen, das sich ernsthaft darüber Gedanken machen kann, welche Konsequenzen seine Handlungen haben. Kant als der Wanderführer in unserem Land der Philosophie, also der kleinen Hügel, sagt uns, ihr müsst immer einen Kompass haben, einen moralischen Kompass, der euch mitteilt, in welche Richtung sollen eure Handlungen gehen. Am besten natürlich so, dass das Spiel weitergehen kann. Also, dass es zum allgemeinen Gesetz erhoben werden kann, was du tust und auf diese Art und Weise allen erlaubt ist, das zu tun, was du gerade tust, damit es tatsächlich immer weiter und weiter geht. Das ist also kein Abschlussprinzip, sondern es ist ein Prinzip, dass etwas sich weiterentwickeln kann. Und insofern könnte man fast meinen, die Natur kennt den kategorischen Imperativ von Kant, weil sie sich genauso verhält. Sie agiert nämlich tatsächlich so, dass ihre Handlungen grundsätzlich zum allgemeinen Naturgesetz erhoben worden sind. Man könnte auch andersrum sagen, die Natur kann gar nicht anders, als sich eben ihren Naturgesetzen gemäß zu verhalten. Aber sie verhält sich nach Gesetzen. Und man könnte fast meinen, Kant hat vor über 200 Jahren sich ein bisschen an der Natur orientiert, denn er hat als einer der ersten von der Selbstorganisation der Natur gesprochen, dass also die Natur aus sich heraus sich zu den Formen entwickelt hat, die wir um uns herum heute sehen. Aber jetzt denken wir mal daran, wie wir heute die Natur verändern. Wir verändern sie gewaltig. Wir manipulieren. Wir manipulieren Pflanzen. Wir manipulieren Tiere. Wir manipulieren sogar Menschen. Und damit manipulieren wir Natur und müssen uns deswegen auch nicht wundern, wenn diese veränderte Natur, die wir versuchen unter Kontrolle zu bringen, von der wir versuchen, uns so unabhängig wie nur möglich zu machen, denken Sie nur dran, wenn Sie mal richtig nass geworden sind im Regenschauer, dann freuen Sie sich über Ihr Dach, über dem Kopf. Sie freuen sich auch, dass Sie bei Gewitter mit dem Auto durch die Lande fahren, also einem faradayschen Käfig, der Blitz Sie also nicht treffen kann und nicht mehr in alten Holzkaleschen irgendwie über Lande fahren müssen. Wir haben uns längst unabhängig von der Natur gemacht. Wir versuchen, sie zu kontrollieren. Der berühmte biblische Satz, macht euch die Erde untertan, ist eben von uns zutiefst missverstanden worden. Und auf diese Art und Weise haben wir heute eine total verändernde Natur um uns herum, die natürlich in ihrer veränderten Form auf uns zurückwirkt. Wir haben den kategorischen Imperativ eben nicht genau befolgt, sondern wir sind unseren eigenen Zielen nachgegangen. Und trotzdem, heutzutage wird es immer schwieriger und schwieriger und schwieriger, selbst wenn man ihm befolgen wollte. Was soll ich tun? Ein wunderbares Beispiel für diese Problematik ist die Erfindung eines chemischen Stoffes. Ich muss aufpassen, dass ich ihn jetzt richtig aussprechen kann. Das sind Fluorchlorkohlenwasserstoffe, FCKWs. Erinnern sich noch? Ja, das waren früher, war das das Kühlmittel. Das wurde in Klimaanlagen verwendet, aber auch in Kühlschränken, in Eisschränken, überall. Und als man das entdeckte, diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe, da war man total begeistert, weil die hatten alle wunderbaren Eigenschaften, die man brauchte für solche großen Klimaanlagen. Und sie waren chemisch träge. Und das war das Allerwichtigste. Also man war der festen Überzeugung, die kann man ruhig in die Natur entlassen, die machen ja nichts. Ja, sie machen eben doch was. Sie haben die Ozonschicht so beschädigt, dass die ersten Messinstrumente, als die das Ozonloch gemessen haben, von der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA für fehlerhaft gehalten wurden. Man konnte sich gar nicht vorstellen, dass der Ozongehalt der Atmosphäre über den Polen derartig zusammengebrochen sein könnte, dass man vom Ozonloch sprach. Erst viel später hat man dann gemerkt, die Messinstrumente waren überhaupt nicht defekt, sondern das Ozon war nicht da. Und was für Konsequenzen das hat, das wissen wir heute auch alle. Wenn die Ozonschicht fehlt, dann kann die Ultraviolettstrahlung der Sonne auf uns herunterprasseln und kann Schäden an Tier-, Mensch- und Pflanzenwelt verursachen, die wirklich global wären und katastrophal wären. Deswegen haben sich tatsächlich die Staaten in den 70er Jahren auf ein Abkommen geeinigt, diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe zu ersetzen. Aber diejenigen, die eben in den 30er Jahren diese FCKWs entdeckt haben, die wussten doch gar nicht, was sie anstellen damit. Es war überhaupt nicht klar, dass diese Stoffe in die Atmosphäre entlassen, etwa die ultraviolette Strahlung der Sonne dazu verwenden würden, das Ozon zu vernichten. Nein, gar nicht. Das war nicht klar. Das heißt, es gibt immer wieder Erfahrungen, also Erkenntnisse aus den empirischen Wissenschaften, deren Konsequenzen für die Handlungen, die wir verrichten oder für das Einsetzen dieser Stoffe in die Welt, deren Konsequenzen können wir überhaupt nicht abschätzen. Und da liegt das Problem. Man bräuchte heutzutage viel mehr Forschung mit ethischer Betreuung. Das geht allerdings nur, wenn man viel mehr Zeit hätte. Und die Ökonomie lässt uns diese Zeit leider nicht. Also, wir wissen alle, wo wir anfangen müssen: bei uns selbst.